Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. In den alten Weisheitsschriften Indiens weiß man von zwei Menschen, dem Bahiranga Mukha und dem Antaranga Mukha. Mukha heißt so viel wie das Gesicht und Bahir heißt nach außen. Der Bahiranga Mukha hat sein Gesicht nach außen gewandt, während der Antaranga Mukha Mensch sein Gesicht nach innen gerichtet hat. In der Bhagavad Gita, die bestimmt viele von euch kennen, werden diese beiden Menschen mit einem sehr schönen Text auseinandergehalten. Und ich möchte euch den sehr gerne vorlesen. Ich stelle mal ein bisschen Bhagavad Gita-Atmosphäre ein. Oh, you need it?
It's E.
Jemand, dessen Glück im Innern liegt, der im Innern tätig ist und im Innern Freude erfährt und dessen Ziel ganz und gar im Innern liegt, ist wahrhaft der vollkommene Mystiker. Er ist im Höchsten befreit und letztlich erreicht er auch den Höchsten. Mein spiritueller Meister hat dazu gesagt, wie kann jemand, solange er nicht fähig ist, Glück im Innern zu kosten, aufhören, sich in weltliches Leben zu verstricken und nach äußerem oberflächlichen Glück zu suchen? So, der Mensch, der im Innern glücklich ist, wird also sehr unabhängig von dem ewigen Rennen nach der Erfüllung der materiellen Wünsche. Er kann jederzeit in einen unglaublichen Palast gehen, den Palast seiner inneren Erfahrung, und dort Glück kosten, was von bleibender Natur ist und nicht so wie das Glück im materiellen Leben vergänglich ist. Es heißt in den vedischen Sanskrit-Schriften, dass es drei Arten von materiellen Erfahrungen gibt, wenn man versucht, sich die Wünsche zu erfüllen. Man wünscht sich etwas und man bekommt es nicht und da ist man frustriert. Man wünscht sich etwas und man bekommt es und es erfüllt nicht die Erwartung. Ich will mal sagen, wie das bei 50% der deutschen Ehen der Fall ist. Hare Krishna. Also ich habe gehört, so viele Prozente scheiden sich in Deutschland. Die dritte Art materieller Bedürfnisbefriedigung liegt da, wird so erklärt. Man wünscht sich etwas, es erfüllt auch die Erwartungen. Jetzt kommt es. Aber man verliert es wieder. Jeder von uns wird den ganz großen Abschied feiern müssen, den ganz großen Verlust hinnehmen müssen, das ganz große Aufwachen erfahren müssen, wenn er im materiellen Bewusstsein ist, nämlich den Augenblick, den Augenblick des Todes, wo wirklich mit einem großen Rasiergummi alles, aber auch alles ausradiert wird, außer die ewige spirituelle Seele, die dann weitergeht. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, dass ein äußerer Mensch aus den Quellen des Leids schöpft. Er sagt, ein intelligenter Mensch sollte nicht aus den Quellen des Leides schöpfen, die durch äußeres Leben entstehen. O Sohn Kuntis, solche Freuden haben einen Anfang und ein Ende, und daher erfreut sich der Weise nicht an ihnen. Ihr findet hier also eine sehr deutliche Unterscheidung zwischen dem inneren Menschen, dessen Glück im Inneren liegt, und dem äußeren Menschen, der ständig nach Dingen im Äußeren greift, die entweder die er nicht bekommen kann oder die nicht seinen Erwartungen entsprechen oder die er irgendwann einmal aufgeben muss. Wenn man jedoch die heiligen Schriften Indiens wirklich aufmerksam liest, wird man bald herausfinden, dass gar nicht mal so eine scharfe Trennungslinie zwischen dem inneren und dem äußeren Menschen vorliegen, wie ich sie gerade gezogen habe. Also, dass hier die Spiritualisten sind, die alle glücklich im Innern sind, und da sind die doofen Materialisten, die ständig nach unerfüllbaren Zielen greifen. Nein, so eine klare Trennung gibt es nicht. Die eigentliche Sachlage ist, dass diese beiden Menschen meistens in unserem eigenen Herzen wohnen. Wir selber haben einen nach außen strebenden Menschen in uns, so scheint es, und auch ein Mensch, der sich sehnt nach einer tiefen inneren Erfahrung, nach einer tiefen inneren, wie soll ich mal ausdrücken, spirituellen Leben. Nicht? Ich habe vorhin eine sehr lebenswürdige Studentin gesprochen, die mir sagte, also ich werde nicht den Namen sagen und auch nicht in deine Richtung gucken, du wirst also völlig anonym, die mir sagte, also das sagte sie mir nicht, sie sagte mir, du, ich werde jetzt noch ordentlich studieren. Und dann, wenn ich zu Ende gestudiert habe, dann werde ich meditieren. Das ist, glaube ich, das kennen wir von unserem Leben. Jetzt mache ich erst nochmal das, wo ich richtig ins Äußere gehe, nochmal ordentlich ein Geschäft aufbaue, nochmal ordentlich versuche, als Popstar auf der Bühne zu stehen. Und dann werde ich später in das meditative Element gehen. Manchmal ist es sogar so, dass es einen regelrechten Kampf gibt zwischen diesem inneren und dem äußeren Aspekt oder Menschen, der in unserer Brust wohnt. Ein guter Freund, ein Swami, der Bhaktitirtha Swami, der seinen eigenen Fernsehkanal hatte und alles Mögliche gemacht hat, der hat auch, er war selber ein Schwarzer und hat viele afrikanische Regierungsoberhäupter spirituell beraten. Er war auch Häuptling eines großen Stammes. Dieser sehr, sehr spirituelle Swami hat im August des letzten Jahres seinen Körper aufgegeben und mir vorher eine kleine Message gegeben. Er hat gesagt, Satchinandan Swami, ich habe in meinem Leben eins gemerkt. In meinem Herzen gibt es zwei Hunde, die miteinander kämpfen. Und diese Hunde habe ich während meines langen Lebens in den Herzen von den meisten Menschen erkannt. Bezog sich auf den inneren und den äußeren Menschen. Wer, meinst du wohl, wird von den beiden Hunden siegen? Und ich musste ehrlich gesagt sagen, weil Bhaktitirtha Swami auf seinem Sterbelager lag und er mir so nahe war, konnte ich jetzt nicht über seine Frage wirklich tief nachdenken, denn ich war in großem Kummer und im großen Schmerz, dass ich ihn verlieren würde. Und ich sagte, ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil ich über die Frage nicht nachdenken kann. Wieso? Im Herzen sind zwei Hunde, wer wird siegen? Also das ist sehr schwierig für einen Menschen herauszufinden, wer in einem Hundekampf siegen wird. Deswegen machen sie ja diese unmenschlichen Hundekämpfe, um das zu sehen. Und er lächelte nur über diese Frage und sagte, der Hund wird siegen, dem man Nahrung gibt. Ganz einfach. So gibt es in der Übertragung in unseren eigenen Herzen zwei Seiten, die manchmal im Kampf miteinander liegen, den inneren und den äußeren Menschen. Und der wird siegen, dem man Nahrung gibt, das heißt, auf den man eingeht, dem man seine Aufmerksamkeit gibt, dessen Wünsche man zufriedenstellt. Der wird auf diese Weise immer stärker werden und stärker und immer stärker. Und den sehe ich dann in diesem inneren Konflikt davontragen. So, heute möchte ich sehr gerne über ein paar praktische Hinweise sprechen, wie man, also und zwar aus meiner Tradition, der vedischen Tradition, und durch ein paar Juwelen geben, die euch helfen können, euren eigenen spirituellen Kern zu stärken, sodass ihr kraftvoll und mit guter spiritueller Energie durchs Leben hindurch geht. Wir werden dann auch eine Meditation machen und yes. Es heißt in den Vedas, dass es insgesamt 5 Bewusstseinsstufen gibt, auf denen wir uns aufhalten können. Und jetzt kommt es. Mal halten wir uns hier auf und mal da auf. Es ist fast wie in einem Stockwerk in unserem, oder wenn wir ein mehrstöckiges Haus haben, dann sind wir vielleicht manchmal im ersten Stockwerk oder im zweiten Stockwerk oder im dritten Stockwerk. Ich war gestern zu Gast in einem Schweizer Holzhaus, was 3 Stockwerke hatte und einen Keller. So sind wir im Leben. Ich war dann zunächst einmal bei der Küche, dann bin ich in den Leseraum gegangen, dann bin ich, also das wollte ich machen, aber das habe ich dann nicht, die Treppe hoch in den, da gab es so eine tolle Wohnlandschaft dort oben. Und so weiter. So, die erste Bewusstseinsstufe, es ist fast der Keller, wenn ihr so wollt, in dem Haus unseres Lebens, ist das Bewusstsein, wo wir uns ganz und gar mit dem Körper identifizieren. Ein Mensch auf dieser Bewusstseinsstufe sagt, ich bin, weil ich esse. Der isst einfach nur. Der füllt seinen Körper an mit Speise. Ich habe einmal eine Tante gehabt, wenn immer die ein Problem hatte, dann war also kein Kühlschrank vor ihr sicher, weil sie dachte, zur Problemlösung, da muss sie einfach essen und dann bereichert sie ihr Leben, dann füllt sie ihr Leben mit Sinn. Ich bin, weil ich esse. Also eine ganz starke Identifizierung mit dem physischen Körper. Eine Stufe höher, eine Stufe höher, identifiziert sich ein Mensch mit seinen Tätigkeiten. Man sagt das Pranamaya. Das ist ein bisschen höher einzustufen. Wenn man ihn fragt, wer bist du, dann sagt er, ein Arzt oder ein Sportler oder ein Musiker. Peter und ich haben lange in Heidelberg gelebt und da galt es als eine besondere Ehre, wenn man ein Musiker war. Weißt du noch? Und die jungen Leute, die sich mit dieser Identifizierung, das heißt mit ihren Tätigkeiten identifizierten, gingen meistens den ganzen Tag mit einem Gitarrenkoffer, oft war der auch noch leer, die Fußgängerzone auf und ab, weil sie sich ganz und gar mit ihren Tätigkeiten identifizierten. Sie waren also auf dieser Ebene der Identifizierung angesiedelt. Pranamaya sagt man, man identifiziert sich mit den Handlungen. Eine Stufe höher sind die Menschen, die sich mit dem mit den, sagen wir mal, Inhalten ihres Denkens identifizieren. Auf politischer Ebene sagen sie, ich bin ein Kommunist oder ein Sozialist oder ein, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, wie heißen die, Narzisst oder Nazi. Nicht? Die identifizieren sich mit den Inhalten, oder ich bin ein Hegelianer, was noch, ich bin ein dies oder das. Ne? Ja. Das sind Menschen, die sich mit dem feineren geistlichen Dingen identifizieren. Das sind alles äußere Menschen. Leute, die sich mit dem Körper und dem Funktion des Körpers, wie Essen, Schlafen, Verteidigung und Sexualität identifizieren, die sich mit den Aktivitäten, das heißt im Wirken nach außen identifizieren, und diejenigen, die sich mit ihren Gedanken, ihren sich ständig ändernden Wahrnehmungen identifizieren. Das sind Bahiranga Mukha, Leute, die nach außen gewandt sind. Dem gegenübergestellt ist der innere Mensch einer, der einfach mal aufhört und sagt, stopp. Ich will mich nicht mehr identifizieren. Ich will einfach nur neutral mit einer Distanz beobachten. Und das wird meistens durch die Meditation getan. Ich möchte euch einmal zu einer ganz einfachen, aber sehr wirkungsvollen Meditation einladen. Diese Meditation machte ich im großen Stil auf einer großen Friedenskonferenz, wo ich auch eingeladen war. Da gab es viele, viele Ansprachen und viele, viele, ja, sogar der Präsident des Landes, Mesic, hatte eine Botschaft geschickt, es war in Kroatien, und viele Leute waren da, und ich hatte dann gesagt, ich möchte gar nicht so viel heute sprechen zu Ihnen. Es ist eine Friedenskonferenz, und meine These ist, nur ein Mensch, der inneren Frieden gefunden hat, kann zwischenmenschlichen Frieden haben, und nur Leute, die zwischenmenschlichen Frieden, die dazu fähig sind, können eine Gemeinschaft aufbauen oder in einer Gemeinschaft von Menschen leben, wo Frieden herrscht. Und nur wenn die Gemeinschaften, auch die religiösen Gemeinschaften, befriedet sind, kann internationaler Frieden möglich sein. Sonst, wenn wir nur hier über den Frieden sprechen, aber nicht anfangen bei uns, und hektisch und gestresst und mit einem ungelösten Aggressionspotenzial durch die Welt gehen, dann werden wir bei kleinen Gelegenheiten explodieren und schon in unserem engsten Raum den Frieden zerstören. Also das ist meine These, innerer Frieden setzt den äußeren Frieden heraus, und ich möchte jetzt alle mal innerlich friedlich machen. Und sind Sie bereit? Die Politiker haben sich erstmal angeschaut, ob das Oberhaupt bereit ist, sonst hätten sie sich nicht eingestellt, aber der war glücklicherweise bereit. Und so möchte ich euch auch fragen, wollen wir kurz eine eine Meditation machen? Ist okay? Also ein bisschen praktisch was erfahren. No, this is later, yes. Ich möchte euch zuerst bitten, euch einfach ganz gemütlich gut hinzusetzen, dass ihr eine gute Sitzposition einnimmt. Vielleicht wollt ihr noch ein bisschen euch drehen und einknacken. Es ist sehr gut, wenn man nicht so gut sitzen kann im Schneidersitz, wenn man solche... Sind diese Blöcke da, diese Sitzblöcke? Wenn also das Steißbein ein bisschen höher ist, braucht jemand was? Ja. Da sind auch noch welche. Du möchtest noch eins? Ja, hier ist unser Gentleman. Sehr gut, sehr gut. Der Trick ist einfach, dass die Knie ein bisschen niedriger sind als das Steißbein. Dann kannst du wirklich super gut sitzen. Oder du bist auch ein alter Sitztechniker. Yes, sehr gut, wie du das machst. Das kann man auch machen. Von Thailand. Von Thailand, oh ja. Ja, die sitzen, die buddhistischen Mönche sitzen sehr viel. Gut. Gut. Wenn ihr soweit seid, möchte ich euch bitten, die Augen zu schließen. Und anzufangen, eure Aufmerksamkeit von außen nach innen zu richten. Wir machen das auf geradezu verblüffend einfache Art und Weise. Wir machen das wie in der Yoga-Philosophie. Wir richten uns ganz und gar auf den Atem. Zunächst einmal beobachten wir den Atem. Übrigens, wenn während der Meditationsübung, bevor wir anfangen, jemand von euch hustet, das natürlich ihr entspannt euch, das heißt, ihr entkrampft euch. Manchmal habe ich einen ganzen Raum vor, gerade Politiker, die husten immer so stark. Also nicht wundern, wenn plötzlich jemand hustet, das ist ganz natürlich. Beobachtet einfach euren Atem. Den einströmenden und den ausströmenden Atem. Nehmt euch ruhig ein bisschen Zeit, dass ihr ihn zunächst einmal wahrnimmt. Der Atem ist auf eine Weise betrachtet unser allerbester Freund, wenn er uns nicht mehr begleitet. Ja, dann. Aber wir achten nicht auf ihn. Wir versuchen jetzt den Atem ein bisschen tiefer einströmen zu lassen. Stellen uns vor, er würde hineingehen in uns und in die Herzgegend fließen beim Einatmen. Während wir in die Herzgegend einatmen, entspannen wir uns. Wir lassen los von unseren Gedanken, sind nur bei den Atem, konzentrieren uns darauf, wie der Atem in die Herzgegend geht. Alle spirituellen Traditionen sprechen davon, dass in der Herzgegend das ewige Selbst ist. Wir versuchen uns, dieses ewige Selbst vorzustellen mit einem Bild. Dem Bild der Sonne. Der aufgehenden Sonne. Das heißt, das ewige Selbst ist strahlend wie die Sonne. Genau wie die Sonne sich mit ihren Strahlen durch die Welt verbreitet, so verbreitet sich die Seele oder das Selbst durch Bewusstsein im ganzen Körper. Lasst uns mit unserem Bewusstsein durch den Körper wandern. Unser Kopf, wir entspannen die unzählig kleinen und vielen, unzählig vielen Gesichtsmuskeln. Im Augenblick brauchen wir kein Gesicht zu machen. Wir gehen mit unserem Bewusstsein in die Schultern und entspannen sie. Jeder von uns trägt sein Leben und manchmal führt das zu einer gewissen Anspannung. Wir gehen jetzt durch unseren Rumpf, unseren Oberkörper. Von oben nach unten. Und entspannen ihn. Unser Ziel ist, eine große Aufmerksamkeit zu haben, wenn wir zur gleichen Zeit total entspannt sind. Wir gehen zu unseren Oberschenkeln. Vielleicht sind die vom ungewohnten Sitzen ein wenig angespannt. Und wir entspannen sie. Jetzt gehen wir zu den Unterschenkeln und entspannen sie. Wir versuchen, sie ganz schwer werden zu lassen. Dann die Füße. Immer wenn wir einatmen, versuchen wir ein bisschen schwerer zu werden. Versucht das Gefühl von Gewicht nachzuvollziehen. Und jetzt steigen wir nach oben. Wir versuchen in unserem Bewusstsein den Raum unter der Zimmerdecke anzunehmen und von oben auf unseren Körper zu schauen. Wie sieht euer Scheitel aus von oben? Welche Haarfarbe habt ihr? Welche Frisur? Versucht eure Schultern zu sehen. Sind sie ein bisschen nach vorne gewölbt? Oder gehört ihr zu den wenigen, die gerade Schultern haben? zuerst ein bisschen schwierig, aber versucht euch mal zu beobachten. Was für Kleidung habt ihr an? Welche Farbe? Eure Hosen, wie sehen die aus? Seht ihr eure Strümpfe oder könnt ihr die innerlich nicht wahrnehmen? Jetzt versucht euch bitte vorzustellen, dass dieser Mensch, dieser Körper, den ihr jetzt seht, verschiedenen Tätigkeiten nachgehen wird. Ihr werdet nach Hause gehen irgendwann einmal. Ihr werdet den Körper in eurem Bett parken. Ihr werdet morgens aufstehen. Dann verschiedene Tätigkeiten machen. Was davon ist wirklich wichtig? Ein ganzes Leben werdet ihr mit dem Körper durchs Leben gehen. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir diesen Körper verlassen. Freunde und Verwandten werden sagen, oh, er ist von uns gegangen. Sie ist von uns gegangen. Wohin? Ich möchte euch jetzt bitten, ganz langsam in euren Herzbereich zurückzukehren. Atmet bitte wieder tiefer als sonst in den Herzbereich hinein. Damit wir wieder ins normale Bewusstsein kommen, möchte ich euch bitten, die Hände so ein bisschen zu reiben, wie wenn man von einer kalten Winternacht ins Warme kommt. Die Hände langsam auf die Augen zu legen, als würde man sie palmieren. Und dann, wenn ihr soweit seid, dann können wir die Hände langsam von den Augen wegnehmen und in die Hände hineinschauen, als würden wir sie zum ersten Mal sehen. Und auf diese Weise kann unser Bewusstsein wieder zum Raum, in dem wir sitzen, zurückkommen und zum Raumbewusstsein. Vielleicht wollt ihr ein bisschen links und rechts gucken und euch drehen. Sehr gut, yes. Kreativ den Body wieder in Besitz nehmen. Toll. Ein innerer Mensch macht solche Art von Übung öfters. Er geht rein in den Herzensbereich, wo die ewige Seele das Selbst ist, und er tritt in Kontakt. Man hat unglaubliche wissenschaftliche Versuche da mit dieser einfachen Meditationsübung angestellt und immer wieder herausgefunden, dass der Mensch unglaublich beruhigt wird. Aber einer, der das öfters macht, ist er in der Lage ist, ganz anders mit Stress umzugehen. Und mit Problematiken, die er sonst überhaupt nicht hat lösen können. Ich möchte euch jetzt noch drei kleine Tipps mitgeben, wie ihr das Leben eines inneren Menschen praktizieren könnt. Zunächst einmal fängt ja alles mit der Frage an, wer bin ich? Sich bewusst zu werden jeden Tag, dass man eine ewige spirituelle Seele ist, das ist eine Übung, wie sie für den inneren Menschen in den Vedas empfohlen werden. Da fängt alles an. Aham Brahmasmi, sagt man. Ich bin eine ewige spirituelle Seele. Jeden Tag sollte sich der Mensch, der ein innerer Mensch werden möchte, mit diesem Wesenskern, mit sich selbst in Verbindung bringen. Und diese Meditation, ich bin eine ewige spirituelle Seele, ich gehe in diesem Körper von Kindheit zu Jugend, zu Alter und zum Tod, und im Augenblick des Todes gehe ich weiter, das ist die Grundlage für inneres Leben. Die Frage zu stellen, wer bin ich? Aus dieser Meditation folgt eine zweite Meditation, die ich euch ganz, ganz warm ans Herz legen möchte. Ich will sie euch mal vorlesen, denn wir haben ja Sanskrit-Gelehrte unter uns. Yes, diese Meditation bedeutet, dass man sich darüber bewusst wird. Ich will es mal anders ausdrücken. In dieser Meditation wird man zum neutralen Beobachter. Dem nicht involvierten Beobachter. Man schaut sich und seinen Tätigkeiten, den guten und den frustrierenden, einfach so zu, wie man unbeteiligt vielleicht einen Film anschauen würde, ohne sich zu erlauben, da in große Emotionen zu kommen, weil man vielleicht ein Filmkritiker ist oder weil man studieren möchte von der Universität aus, warum diese blöden Hollywood-Filme so viel Geld machen, welche Emotionen werden angesprochen dadurch. Man beobachtet es, ohne sich zu erlauben, in die Emotionen hineinzukommen, denn man will nicht verfangen sein, man will sehen. Der stille Beobachter. In der Gita wird es... Ein Mensch im inneren Bewusstsein weiß stets, dass er in Wirklichkeit gar nicht handelt. Obwohl er sieht, hört, berührt, riecht, isst, sich bewegt, schläft und atmet. In Wirklichkeit handelt er gar nicht. Denn während er spricht, sich entleert, etwas annimmt, seine Augen öffnet oder schließt, weiß er immer, dass nur der materielle Körper beschäftigt ist und dass er selbst darüber steht. Wenn die Menschheit gelernt hätte, der neutrale Beobachter ihrer Emotionen zu werden, hätte es wahrscheinlich nicht so viele Kriege und so viel Unfug gegeben. Ich mache es sehr oft in meinem Leben, dass ich der Beobachter werde von meinen Emotionen und einfach dazu nichts tue. Im Augenblick stehe ich einige Tage vor einer Vollnarkose zum Beispiel. Und ich muss euch gestehen, dass auch ich diesem Augenblick mit einer inneren Anspannung entgegensehe. Es ist für mich höchst ungewohnt, für ein paar Stunden überhaupt nicht mitzukriegen, wo ich bin und wie der physische Körper wirkt und was sie mit dem Körper machen. Außerdem habe ich nicht total total hundertprozentiges Vertrauen in die Schulmedizin, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, das ist, ihr seid nicht böse auf mich jetzt. Und ich weiß, um mich mit der eigenen inneren Anspannung zu befassen, wird es wichtig für mich sein, mich zu lösen davon und einfach zu schauen, okay, du gehst jetzt ins Krankenhaus, was empfindest du dabei? Oh, eine innere Anspannung. Man könnte das auch anders sehen. Man könnte das sehen und dann könnte ich eine andere Sicht dazu annehmen. Ich möchte euch das sehr gerne vormachen. Wenn ich der Beobachter werde, ist es ungefähr so, als würde ich für einen ganz kurzen Augenblick sozusagen in diese Haltung gehen und mir zuschauen. Oh, du sitzt hier gerade, du bist in Tübingen, du bist heute Abend der Gast eines lieben Freundes. Du hast hier Leute, die etwas hören, die dir zuhören über den inneren Menschen. Zwei sind schon gelangweilt rausgelaufen. Du musst wahrscheinlich bald Schluss machen. Und so kann ich mir ein paar Tipps geben aus einer neutralen, beobachtenden Rolle und kann mein Handeln optimieren. Ja, sehr schön. Yes. Ich finde es sehr schön mit dieser Beleuchtung. Jetzt bin ich zurück. Ich bin ganz anders. Ich bin jetzt ganz anders hier, sitze ganz mit einem ganz anderen Bewusstsein da, schaue euch ganz anders an und kann wahrscheinlich weiser und vielleicht spiritueller sein. Das ist so wichtig, dass man sich mal zurücknimmt und einfach nicht immer sofort reagiert. Unsere ganze Gesellschaft, materialistische Gesellschaft ist so, ja, da sind die Menschen wie Marionetten geworden, die so vorhersagbar sind, nicht? So voraussagbar in ihren Reaktionen, weil sie nur reagieren und nicht einfach mal einen Schritt zurückgehen und mal ihre Ampeln auf gelb schalten. Die sind von morgens bis abends nur auf grün oder auf rot, wenn sie sich verklemmen und was untersagen. Und warum nicht einfach mal auf gelb schalten und sagen, ich beobachte das jetzt mal und mach denn das, was das Beste ist. So viele Ehekrachs hätte es nicht gegeben. So viele Kriege nicht. So viel Mist in unserem eigenen Leben. Oh, jetzt war es ein bisschen norddeutsch. Entschuldigung. Hätte es nicht gegeben, wenn wir diese kleine Übung gemacht hätten, die einen inneren Menschen vom Äußeren unterscheidet. Wirklich der rein praktischen Nutzen der ganzen östlichen Philosophie ist, dass man diese Rolle einnehmen kann. Diese Rolle des stillen, unbeteiligten Beobachters. Vor ein paar Tagen, also die Schaffhausener Grenze ist eine spezielle Grenze, die ich immer erinnern werde für mich. Vor ein paar Tagen sind wir mit dem Auto in die Schweiz gefahren. Es war schon still, es war schon nächtlich und die Zollbeamten winken uns raus. Und fangen an, uns zu verdächtigen, dass wir die schlimmsten Verbrecher des Jahrzehntes sind. Und nehmen also jede Schraube des Autos auseinander. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Und ich war da in der Situation, dass ich zuerst mich ein bisschen mulmig fühlte. Und vielleicht mich ein bisschen aufgeregt, weil wer will schon sein Auto durchsuchen lassen. Aber habe mich dann erinnert, jetzt mache ich mal den stillen Beobachterübung. Setzte mich auf den Stuhl und sah, wie die dort ihre Tätigkeiten taten, wie sie mich versuchten zu einer Reaktion zu provozieren, die ihnen dann sagen würde, wo bei uns die 30.000 Zentner Haschisch legen würden, nicht? Und so weiter. Ich sah das so, mit einer beobachtenden Rolle zu und schaute das Ganze an, so wie man einen interessanten Film anschaut. Und die merkten das dann auch bald und unterbrachen die Untersuchung und wurden wahnsinnig freundlich. Der eine sagte, wissen Sie, an Gottes Apfelbaum gibt es faule und gute Äpfel und wir müssen einfach nur die faulen von den guten trennen und Sie sind super gute Äpfel, das haben wir jetzt gemerkt. Entschuldigung, wenn das jetzt falsch war. Ich, nein, nein, so kann man auch das sehen, habe ich dann gesagt. Und dann haben wir gleich habe ich über Tibet mit denen gesprochen, über meine Pilgerreise zum Kailash, weil meine Thermosflasche ja noch die gleiche ist, wie damals, als ich zum Heiligen Berg Tibets gegangen bin, dem Kailash. Und wir waren sofort in einer interessanten Diskussion. Ist das Buddhismus? Ja, in einer Hinsicht schon, dass man einfach der Beobachter wird und sich nicht verstricken lässt. Oh, haben Sie das gemacht, als wir Ihren Wagen durchwühlt haben? Ja, so ein bisschen. Ich kann das wärmstens empfehlen, für auch Sie. Und so waren wir, es war eine sehr schöne Diskussion dann. Einfach daraus, weil man den stillen Beobachter gespielt hat und nicht sich hat reinreißen lassen. Und natürlich braucht es einen Standpunkt. Die Beobachterrolle braucht einen Standpunkt. Und das ist der Standpunkt, dass man sich selber als ewige Seele, als spirituelle Seele, als Teil Gottes wahrnimmt. Die dritte kleine Übung für den inneren Menschen. Und dann möchte ich euch alle entführen mit einer tollen Dia-Serie nach Indien. Ist da, dass man versucht, die Geschichte hinter der Geschichte zu sehen. Alles, und ich möchte nochmal betonen, aber auch alles hat einen tieferen Sinn. Und wenn wir diesen Sinn erkennen, dann werden wir ganz anders mit dem Leben umgehen. Ich möchte das Beispiel von einem Auto geben. Beim Auto kommt es manchmal vor, dass es ein Warnsignal gibt, ein rotes Warnsignal. Ich könnte jetzt versuchen, den Sinn hinter diesem Warnsignal zu erkennen, oder ich könnte einfach sagen, das Warnsignal stört mich, das ist etwas Unvorhergesehenes, und könnte das Warnsignal zum Erlischen bringen, indem ich mit einem Hammer aus der Werkzeugkiste das rote Warnsignal ausklopfe. Und dann hätte ich das Problem gelöst, das würde nicht mehr blinken. Ich hätte aber dadurch ein größeres Problem herbeigeführt. Mein Auto würde irgendwann stehen bleiben, weil das Warnsignal ja mir etwas mitteilt. Da ist ein Sinn oder eine Geschichte hinter der äußeren Geschichte. So ist es auch in unserem Leben. Wir mögen hier etwas erleben, wir mögen da einen Streit vom Zaune brechen, wir mögen da ein unwohlsames Gefühl haben oder hier ein wohliges Gefühl in unserem Leben. Hinter diesen Signalen steht meistens ein tieferer Sinn, wie wir das in der Bhakti-Tradition sehen. Hinter allem ist Krishna, ist Gott. Nichts bewegt sich unabhängig von ihm. Und wirklich alles ist dazu da, um mir ein Signal zu geben. Hier, du kennst die gute Wohnkultur. Das ist sehr schön zu sehen. Ja, die entspannt wohnen. Ja. So, das zu erkennen, den Sinn hinter allem, ne? Die Geschichte hinter der Geschichte, das zeichnet einen inneren Menschen aus, ne? Dass er versucht, das rauszufinden und zu sehen. Was will Gott ihm sagen durch dieses Ereignis? Die meisten Menschen heutzutage verstricken sich so, irgendwelche Ereignisse zu reparieren, und dann kommt dann das nächste Ereignis, was sie darauf hinweisen wollte. Dann versuchen sie das zu reparieren und dann kommt das nächste. Es heißt, sehr oft spricht Gott zu uns durch eine Krankheit. Wenn wir sie ignorieren und nicht hören, was wir in unserem Leben verbessern wollen oder verbessern sollen, dann wird das chronisch. wenn wir eine chronische Krankheit ignorieren, dann kriegen wir plötzlich eins aufs Dach mit einem Unfall. Peng! Auf diese Art und Weise wird die Sprache immer intensiver und immer intensiver, bis wir schließlich auf die Worte hören, auf den Sinn, auf die Geschichte und sehen, was wir in unserem Leben verändern können. Gut, ich möchte jetzt zusammenfassen. Es gibt zwei Arten von Menschen, die nach außen gerichteten und die nach innen gerichteten, die äußeren Menschen und den inneren Menschen. Und meistens sind die in der eigenen Brust und ringen miteinander. Der wird gewinnen oder wird aus dem Konflikt siegreich hervorgehen, der den inneren Menschen stärkt. Und es gibt, ich möchte euch drei solche Übungen vorstellen aus der wunderschönen vedischen Tradition, nämlich sich zunächst einmal bewusst zu werden darüber, dass man eine ewige Seele ist, dann mit dieser Erkenntnis die Beobachterposition einzunehmen, die neutrale Beobachtungsposition, sich rauszunehmen sozusagen aus einer Situation und schließlich zu ergründen, wie hinter allem, was geschieht, ein höherer Sinn ist. Das möchte ich euch heute sehr gerne mitbringen. Nächstes Mal werde ich über andere spirituelle Übungen sprechen. Es würde mich sehr freuen, euch wiederzusehen und euch ja ein bisschen aus den Juwelen oder aus den Schätzen zu bringen, die diese ganz alte spirituelle Tradition für uns heute hat. Ich möchte euch sehr inspirieren, euch nicht einfach nur spirituelles Leben zu wünschen, sondern euch fest vornehmen, es zu leben. Wenn man sich etwas nur wünscht, dann wird man es meistens nicht tun. Aber wenn man sich fest vornimmt, etwas zu erreichen, dann kann man es erlangen. Jemand, der sich fest vornimmt, spirituelles Leben zu führen, wird in seinem Leben Platz schaffen, täglich Platz schaffen für spirituelle Übungen und wird auf diese Weise schon nach kurzer Zeit ein ganz anderes Leben führen, weil diese spirituellen Übungen ihn mit Kraft erfüllen und seinen inneren Menschen, sagen wir mal, stärken, sehr stark machen. Gut, dann ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, manche sind es nicht gewohnt, Vorträge für lange Zeit zu hören, aber ihr alle habt euch gut gemacht. Gut, Hare Krishna.